Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work, Life, Rebels. Ich habe heute Marc Schnadinger zu Gast. Hallo Marc.
Hallo Elisabeth.
Marc, ich habe mich richtig gefreut, dass wir jetzt in einem Podcast-Setting zusammensitzen, denn wir kennen uns echt schon ein bisschen länger und werden wir vielleicht gleich feststellen, haben so ein paar Parallelen im Lebenslauf. Aber vielleicht erstmal für die Hörer, wer bist du denn? Also ich habe heute Marc Schnadinger hier. Du bist selbstständiger Leadership-Coach und Teamentwickler und nun ganz, ganz neu auch Geschäftsführer einer eigenen GmbH. Da werden wir vielleicht gleich noch was dazu hören. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Du bist Elektroingenieur, systemischer Business-Coach und fokussierst dich in deiner Arbeit auf Positive Leadership als Führungsansatz. Du hattest verschiedene Experten- und Führungsrollen in der Industrie, zum Beispiel bei Bosch, Bosch.io, BSH und Fujitsu. Thematisch sind die Schwerpunkte dabei Data Analytics und smarte Manufacturing-Lösungen. Und das war auch die Zeit, also unsere beider Industrie 4.0 Expertenzeit, in der wir uns in einem gemeinsamen Data Analytics-Projekt kennengelernt haben.
Genau.
Ja, schön, dass wir uns in einem neuen Kontext wiedersehen als New Work-Führungsenthusiasten.
Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Am Anfang frage ich alle Gäste immer so Rapid-Fire-Questions, um warm zu werden, damit die Hörer einen schnellen Eindruck von dir kriegen und wir ein bisschen auftauen. Was meinst du, bist du bereit?
Leg los.
Sehr schön. Die erste Frage ist, was vereinbarst du in deinem Leben?
Ich entführe mal das Wort in einen anderen Kontext.
Mach mal.
Ich vereinbare, wie ich mein Leben leben und finanzieren möchte.
Mhm.
Und das überwiegend mit meiner Partnerin, meiner Tochter.
Mhm.
Und letztlich natürlich auch mit mir selber, ne? Also was möchte ich eigentlich? Ja. Wie möchte ich, dass mein Leben ist? Und das mit dem Finanzieren ist natürlich auch immer so ein Thema.
Geht nicht ohne, ne?
Sich das Leben, das man leben möchte, auch letztlich unterm Strich auch leisten. Also das ist natürlich auch eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt natürlich.
Klar, das ganze Thema finanzielle Freiheit, um dann auch eigene Entscheidungen treffen zu können.
Ganz genau.
Mhm. Wie teilt ihr euch denn die Care-Arbeit?
50-50 würde ich sagen. Wir haben natürlich, also meine Partnerin und ich, wir sind beide selbstständig. Und du hast es ja schon gerade mal gespoilert, ja, GmbH, Unternehmen. Wir sind dadurch sehr frei in der Art und Weise, wie wir unsere Zeit gestalten können. Es sei denn, jemand von uns ist irgendwie bei einem Kunden unterwegs, dann muss der andere natürlich fulltime einspringen dann. Aber letztlich haben wir das große Glück, das so gestalten zu können, dass ich glaube, ich behaupten kann, dass es roundabout 50-50 ist.
Mhm.
Mal der eine mehr, mal der andere mehr. Also das ist immer eine Frage der Zeit.
Mhm. Was gefällt dir denn am meisten an deinem Job?
Dass ich Menschen dazu verhelfen kann, dass ich bei ihnen im Leben oder im Job, also meistens geht es um Berufliches, ne, klar, in Führung oder in der Zusammenarbeit, oft aber auch um Lebensthemen, dass ich diesen Menschen helfen kann, etwas zu lösen oder manchmal auch etwas voranzubringen oder vielleicht auch mit etwas, was da ist und sich nicht wegbekommen lässt, besser klarzukommen.
Ah.
Und diese, also das ist das, was mich wirklich da motiviert als Coach und diese Arbeit mit Menschen. Vorher hatte ich ja überwiegend mit technischen Systemen zu tun, da war das was anderes. Aber das Tolle am Coach sein und meiner jetzigen Arbeit ist wirklich das, was da emotional dann zurückkommt, wenn sich für jemanden Dinge klären.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du da so einen sehr langen Hebel hast, weil für denjenigen, den du da beeinflusst, das einfach unglaublich wirkungsvoll ist und einen ganz, ganz großen Einfluss auf dein Leben hat.
Mhm.
Ja, wir sprechen gleich noch viel über gute Tipps rund um Vereinbarkeit. Am Anfang vielleicht mal, was war denn der schlechteste Tipp zur Vereinbarkeit, den du bisher bekommen hast?
Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Tipps dazu bekommen habe, muss ich ehrlich gestehen.
Mhm.
Ich habe so das eine, also in meiner Konzernvergangenheit, da schaue ich jetzt natürlich 10, 15 Jahre zurück, wo das Thema noch lange nicht so präsent war wie heute. Da habe ich sehr viele abschreckende Beispiele gesehen.
Mhm.
Also zum Beispiel von Männern in höheren Führungspositionen, die zum Beispiel an einem anderen Ort gearbeitet haben, als ihre Familie lebte. Zu einer Zeit, wo es noch kein Homeoffice gab, also diese ganze Woche quasi unterwegs waren, ne? Ja. Oder die vielleicht sogar auch ins Ausland gegangen sind und dort permanent allein waren oder vielleicht auch nur eine gewisse Zeit, 6 Monate mal zuerst da waren, dann kam die Familie nach. Mhm. Und das war für mich immer abschreckend, weil ich das Gefühl hatte, so möchte ich das eigentlich nicht haben. Also ich möchte nicht Teil einer Familie sein und dann des Jobs wegen oder der Karriere wegen dann über längere Zeit woanders leben und dann in einem ganz anderen Kontext unterwegs sein. Also es waren ja so abschreckende Beispiele, wo ich mir gedacht habe, irgendwie für mich fühlt sich das so nicht gut an. Das ist nicht das, was ich wahrscheinlich langfristig haben möchte.
Ja, finde ich aber klasse, dass du es damals schon hinterfragt hast. Denn wenn das so häufig rund um uns passiert, dann ist das ja durchaus auch was wir mal so übernehmen oder als die Norm ansehen. Mhm. Das kann ein bisschen anstrengend sein, sich davon dann freizumachen.
Mhm. Für mich war es damals eher die Frage, wie kann ich das, also ich hatte ja schon auch gewisse Karriereziele, ne? Mhm. Und das waren dann auch Menschen, die dann Rollen hatten, wo ich gesagt hätte damals, oh, das würde ich vielleicht auch mal irgendwann haben. Und es hat mich dann eher vor die Frage gestellt, wie, also geht das überhaupt? Also wie könnte das funktionieren, dass es mir eben nicht so geht, dass ich plötzlich ganz woanders sitze. Ja,
ja, sehr spannend. Ja, hast du denn im Positiven ein Vorbild, an dem du dich orientieren kannst?
Aus heutiger Sicht, sind das Familien, wo ich das Gefühl habe, die haben zum einen einen sehr innigen, offenen Draht zu ihren Kindern, also wo die Kinder vielleicht auch schon so aus dem Gröbsten raus sind, ja, Richtung Jugendzeit, oder vielleicht sogar im Erwachsenenalter, im jungen Erwachsenenalter. Und die aber gleichzeitig das geschafft haben, beide sich so auszuleben, dass man das Gefühl hat, da ist keiner zu kurz gekommen.
Klasse, das finde ich irgendwie toll, dass du bei einem Vorbild gar nicht an eine Person denkst, sondern an eine ganze Familie und dann auch alle Beteiligten. Spannender Blickwinkel, wirklich.
Ja, weil es ja nicht auf die eine Person ankommt. Also ja, ich kann eine Person fragen, bist du zufrieden mit deinem Leben, wie du das vereinbart hast, ne?
Ja.
Wie du die Balance gefunden hast zwischen Job und Kinder und Partnerschaft, ne? Und Freundin und dir selbst. Und dann sagt diese eine Person vielleicht, ja, ich fand's super, ja. Aber wenn du dann systemisch nochmal auf die andere Seite schaust, was sagt die Partnerin oder was sagt vielleicht das Kind oder die Kinder dann dazu, dann bekommst du auf einmal eine ganz andere Sicht. Und ich finde es schön zu sehen, also das so gesamtheitlich wahrzunehmen. Also mir fallen jetzt gleich 2 oder 3 Familien ein, die ich dann auch so im Ganzen kenne, wo ich das so beobachtet habe. Und das sind für mich Vorbilder.
Ja, toll. Ja, so finde ich wirklich einen spannenden Gedanken. Muss ich, glaube ich, auch nochmal drüber nachdenken, ob ich ganze Familien als Vorbilder habe. Im Freundeskreis wüsste ich zumindest eine, ja. Aber mal schauen. Mhm. Genau. Dann sind wir jetzt warm, oder? Schnell vorher Fragen durch.
Auf jeden
Gutes
Fall.
Gefühl bei der Sache. Das ist gut. Marc, ich habe es schon ein bisschen geteasert. Wir haben durchaus ein bisschen einen ähnlichen Werdegang. Magst du mal so ein bisschen mehr dazu erzählen, wie du denn geworden bist, was du jetzt bist? Was so dich geprägt hat, wie du von der einen Station zur anderen gekommen bist? Ja. Einfach damit wir ein bisschen besseres Gefühl kriegen, was dich beeinflusst hat.
Ja. Also die Kurzgeschichte ist, ich bin vom technikverliebten Ingenieur zum, weiß nicht, ob ich, jetzt wollte ich sagen, menschenverliebt. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, ja. Aber zum Coach, Trainer, Workshop-Moderator geworden bin, der sich überwiegend mit menschlichen Themen beschäftigt. Mhm. Und diese Technikgrundlage, die wurde schon sehr früh in meinem Leben gelegt durch meinen Vater. Also meine Familie ist sehr handwerklich geprägt. Mein Vater hat mir sehr früh, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 7, 6, 7, irgendwie eine Werkbank hingestellt. Ne? Mhm. Und da habe ich dann angefangen mit Holz überwiegend zu arbeiten, zu hämmern, zu schrauben, zu nageln, was auch immer man da so macht, kleine Dinge gebaut. Das heißt, mit Händen irgendwie was zu tun, das war schon früh da. Ich bin dann später so in das Thema Elektronik dann gekommen, mit einem Schülerpraktikum in der Lehrwerkstatt. Ja.
Ganz klassisch,
dann,
wirklich.
Ja, genau. Und habe dann da Feuer gefangen. Naja, und dann war irgendwann das Gymnasium zu Ende und dann war die Frage, was studiere ich? Und dann hatte ich damals, ich muss heute immer wieder drüber lachen, ich habe mich dann für Elektrotechnik entschieden. Ich hatte die Wahl zwischen Informatik und Elektrotechnik und mein Bild war, wenn ich Informatik wähle, dann sitze ich den ganzen Tag vorm Computer.
Mhm.
Und ich wollte aber gerne was Praktisches machen. Ja,
ja, da muss man jetzt wirklich drüber lachen.
Aus heutiger Zeit war das sehr naiv.
Naja, also man hat so wenig Anhaltspunkte, wenn man sich für ein Studienfach entscheidet. Also
absolut, ja.
Ich habe auch zwischen E-Technik und Maschinenbau einfach deshalb entschieden, weil ich Schwingkreise im Physikunterricht irgendwie spannender fand als die Zahnräder. Also wenn ich mir überlege, dass das mein Entscheidungskriterium war, denke ich mir heute auch, wie kann ich denn an dieser einen Physikaufgabe meine Studienfachwahl festgemacht haben? Aber man weiß einfach sehr wenig darüber, was einen erwartet.
Wenn ich früher gewusst hätte, was technische Mechanik ist, dann hätte ich wahrscheinlich noch eine stärkere Abneigung entwickelt. Aber sei es drum. Ja. Genau. Also da war Technik, ne, war klar. Dann habe ich Elektrotechnik studiert und bin dann da durch einen großen Zufall aus meiner Heimat im Saarland ins Allgäu gekommen, zu Bosch dann damals, und habe da angefangen zu arbeiten. Und da erstmal gelernt, was eigentlich so ein Unternehmen macht und welche Rollen man als Techniker, egal ob es jetzt ein Elektrotechniker ist oder ein Maschinenbauingenieur, was man da eigentlich alles machen kann. Und bin da dann dort hängen geblieben, wo ich eigentlich während des Studiums auch schon meinen Schwerpunkt hatte, nämlich im Maschinenbau, Richtung Automatisierung, Industrialisierung und alles, was dann da dazugehört.
Ja. Ein, finde ich, nach wie vor total spannendes Gebiet, in dem sich ja auch viel verändert hat, seit wir da raus sind. Oder seit wir nicht, also ich zumindest nicht mehr ganz so viel mit dem Produktionsteil zu tun hat, so ganz verlässt es einen ja doch nie.
Wann hast du den Produktionsteil verlassen und was bei dir?
2020.
Okay.
Und jetzt bin ich eher in Richtung Vertrieb unterwegs. Da mache ich schon auch die Vertriebsprozesse und Methoden. Aber es ist halt jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, ne? Und die Technik ist jetzt schon wieder ein ganzes Stück weiter.
Verändert sich wahnsinnig viel.
Ja. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass es jetzt ja eine Industrie 5.0 gibt und wir damals quasi Industrie 4.0 gemacht haben? Und weil, was ich total spannend finde, den Gedanken will ich dir vielleicht einfach nur mitgeben. Damals ging ja bei Industrie 5.0 alles um Technik, ne? Digitale Transformation, wir müssen es irgendwie schneller, besser, stärker automatisiert hinkriegen. KI hat noch keiner so richtig gesagt, aber der Glaube daran, dass man alles technisch lösen kann, war schon sehr, sehr, sehr groß. Und jetzt gibt es einen Begriff, den habe ich auch erst vor kurzem gehört, weil da irgendwie keiner drüber spricht, aber die 5. industrielle Revolution ist tatsächlich schon ausgerufen. Und die 3 Hauptbausteine sind Menschenzentrierung, Nachhaltigkeit und Resilienz. Und da muss ich ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, also dieser Weg aus der Technik, aus der Transformation hin eben zu dem Fokus auf den Menschen, den wir beide ja auf unterschiedliche Arten aber irgendwie entdeckt haben, der ist gar nicht so abwegig. Der passt total in diese 5. industrielle Revolution. Fand ich einen sehr beruhigenden Gedanken, weil ich mir vorher so ein bisschen komisch vorkam, warum ich denn jetzt überhaupt nichts mehr mit E-Technik zu tun habe. Jetzt passt es.
Ja, ist spannend. Spannend. Damals, ich habe es immer so erklärt, es ist der Einzug der Webtechnologien in die Produktion, ne? Also die intensivere Nutzung von Daten und einfach auch eine bessere UI für alle Menschen, die damit dann auch letztlich was zu tun haben. Ne? Aber ja, spannend.
Das ist ja dann auch genau die Erklärung, ne? Also warum es diese 3 Säulen sind, auf die es jetzt ankommt.
Ich hätte gedacht, dass da jetzt das Thema GenAI noch irgendwie mit reinkommt, aber ich vermute, diese Menschenzentrierung ist so der Gegenpol zu diesem Bild. Eigentlich kann man doch heutzutage alles mit AI-Agents auch tun. Ne? Man braucht eigentlich noch weniger Menschen, als wir damals gedacht haben, dass man sie brauchen würde. Von daher finde ich das einen schönen Gegenpol da dazu.
Na, fand ich jedenfalls einen ganz beruhigenden Gedanken.
Es wird weiterhin Menschen geben, wer hätte das gedacht.
Wie ist denn jetzt in deiner Geschichte das Thema Familie und damit dann auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf dazugekommen? Und wann, zu welchem Zeitpunkt vielleicht auch, damit man das so ein bisschen einordnen kann?
Vor jetzt ungefähr 4 Jahren, also in der Anbahnung sozusagen vor 4 Jahren. Unsere Tochter ist jetzt knapp 3, wird im Juli 3 Jahre alt. Und naja, letztlich, also das war die gleiche Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe und den Schluss gefasst habe, aus der Anstellung raus, aus der Tätigkeit als Führungskraftmanager in die Selbstständigkeit zu gehen, als eben Coach und Teamentwickler, wie ich es damals bezeichnet habe. Und es war schon klar, dass wir ein gemeinsames Kind wollen und auch alles darauf ausgerichtet. Und witzigerweise habe ich dann die Kündigung am gleichen Tag unterschrieben, wo auch letztlich der Schwangerschaftstest doch ein bisschen überraschend.
Ganz aber was für
ganz schnell positiv war. Ja, manchmal geht das ja schneller, als man denkt. Und genau. Und das war so natürlich dann der Punkt, wo dann alles losging.
Das könnte man jetzt als einen mutigen, mindestens mal einen ungewöhnlichen Schritt bezeichnen. Weil wenn ich jetzt so überlege, was der ein oder andere denkt, dann ist ja schon dieses Thema im Corporate bist du erstmal sicher, in so einer unsicheren Zeit wie Familiengründung brauchst du erstmal Sicherheit. Das ist schon sowas, wo ich sagen würde, das hört man auf jeden Fall mal in vielen Kaffeeküchen und bestimmt auch an dem einen oder anderen Spielplatz. Mhm. Warum habt ihr das bewusst anders gemacht und wie hat sich das dann so für euch ausgewirkt?
Ich weiß gar nicht, ob ich das damals so durchdacht habe. Also nach der Entscheidung oder auch jetzt gerade mit der GmbH-Gründung, viele sagen dann, boah, was für ein mutiger Schritt. Ich habe gelernt, wenn sich etwas richtig anfühlt, und das war bei mir sowohl an dem Zeitpunkt zu sagen, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, als auch an dem Punkt, wo ich entschieden habe, ich gehe jetzt raus aus der Anstellung, rein in die Selbstständigkeit. Das hat sich so richtig angefühlt, dass ich in dem Moment, ich glaube, ich hatte nicht wirklich Angst davor.
Ja.
Ich habe mich auch nicht so damit beschäftigt. Also ich habe auch nicht mich damit beschäftigt, was bedeutet es jetzt mit, du wirst Vater, weil ja zum einen die Geburt dann auch noch 9 Monate weg war. Das war das eine.
Da habe ich ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten.
Genau. Ich hatte einen Plan, wie ich starten möchte, also was so meine ersten Einnahmequellen sein sollten. Ich wusste von meiner Partnerin, die das ja alles schon ein Jahr vorher durchlaufen hatte, dass man ja auch vom Staat in Sachen Gründerzuschuss eine Unterstützung bekommt. Also man ist ja nicht allein am Anfang, man muss nicht alles aus eigener Tasche stemmen. Und natürlich hatte ich auch einen gewissen finanziellen Puffer, wo ich dann mal, und ich glaube, daran hängen die meisten, dass sie sagen, ich kann mir das nicht leisten. Ich habe dann mal nachgerechnet, wie viele Monate könnte ich überleben, ohne dass ich von außen einen einzelnen Euro bekomme. Und es war erstaunlich lange.
Ja. Das ist beruhigend,
oder? Ja, das
ist
total beruhigend. Und in dem Moment gab es dann auch für mich, hat es Klick gemacht, weil ich mir dann dachte, komm, du probierst das jetzt und wenn alle Stricke reißen, bewirbst du dich wieder und kommst dann höchstwahrscheinlich auch relativ schnell nochmal irgendwie.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, finde ich aber auch toll, dass du das hier teilst, weil ich hoffe, dass der ein oder andere sich davon so ein bisschen was abschneiden kann und sich vielleicht auch, ja, vielleicht etwas weniger Sorgen macht und sich mehr zutraut, denn ich glaube, das ist noch nicht der Standard so im Bereich, wie plane ich denn die Vereinbarkeit und wie stelle ich mir das vor, so diese Phase Job und Karriere da direkt am Anfang zusammenzubringen. Was waren denn dann jetzt so die größten Herausforderungen, die du erlebt hast und wie bist du damit umgegangen? Also waren da schwierige Zeiten oder war da was, wo du dachtest, jetzt muss ich vielleicht doch nochmal irgendwie das Setup anpassen? Wie bist du da rangegangen?
Ich kann mich daran erinnern, also die interessanteste, die schwierigste Zeit waren eigentlich die ersten Monate nach der Geburt. So auch diese Zeit, wo man auch Elterngeld bekommen kann, also offiziell Elternzeit nimmt, wo wir dann natürlich die gleichen Diskussionen hatten wie viele Paare, wer nimmt jetzt wie viel, ne? Wie kriegt man das hin, dass das jetzt ausgeglichen ist und was bedeutet das jetzt, wenn die Frau 2-3 Monate mehr hat und der Mann weniger oder andersrum, ne? Also dieses Initiale zurechtrütteln, wie kriegen wir das organisiert, uns richtig gut natürlich um unser Kind zu kümmern, gleichzeitig genügend Zeit und Raum zu haben, unsere Selbstständigkeiten aufzubauen, voranzubringen, darin natürlich auch Geld zu verdienen. Also das ist ja auch immer die Balance. Mache ich gerade für den Kunden was oder investiere ich Zeit in Zukunft? Das war eigentlich so die schwierigste Phase. Und das haben wir dann aber nachdem, also unsere Kleine ist dann nach einem Jahr dann in die Kita gekommen und ab da hat sich das dann gesettelt. Dann haben wir relativ schnell ein Muster gefunden, wo wir gesagt haben, okay, vormittags können wir beide arbeiten, nachmittags wechseln wir uns ab, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und freitags haben wir immer so das Bild gehabt, wenn es irgendwie geht, machen wir Freitag frei und nehmen das als Familienzeit her. Und das hat eigentlich uns diese Sicherheit gegeben und natürlich ist dann einer mal 2 Tage weg gewesen, dann haben wir es halt immer versucht, im Nachgang nochmal auszujustieren. Oder in der Phase, wo es vielleicht einfach sinnvoll war, dass einer mehr macht, weil er gerade mehr Aufträge hatte, dann war es dann eben auch mal so, dass der andere oder die andere dann eben auch mal ein bisschen kürzer getreten ist.
Ja, ich stelle mir vor, dass das vielleicht sogar leichter ist, mal über hier einen Auftrag und da einen Auftrag in der Partnerschaft zu sprechen und zu sagen, kann ich mal vielleicht in einem Monat mehr arbeiten, als jedes Mal so das Grundsetup neu zu justieren. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, 2 Corporate Jobs, da muss man dann ja schon überlegen, ändere ich meinen Arbeitsvertrag, ändert sich meine Aufgabenbeschreibung. Das ist ein bisschen weniger flexibel, als zu sagen, bei dir kommt gerade viel rein, bei mir vielleicht weniger, oder ich nehme jetzt gerade nichts an, weil deine Aufträge schneller da waren, oder ich weiß nicht genau, nach was ihr das dann priorisiert habt. Ja. Aber das klingt auf jeden Fall sehr flexibel, finde ich, wenn ich da jetzt so zuhöre.
Ja, ist es auch. Natürlich, das bringt natürlich immer Diskussionen mit sich, ne? Und auch vielleicht so die Bereitschaft, selbst auch mal einen Schritt zurückzugehen.
Ja.
Und ich bin mir natürlich auch bewusst, dass das in der Selbstständigkeit oder in so einer Doppelselbstständigkeit im Rahmen einer Partnerschaft eigentlich ein Glücksfall ist im Verhältnis zu dem, was ich selber in der Corporate-Welt kennengelernt habe, also diese Starrheit. Wobei man sagen muss, vielleicht ging es an der einen oder anderen Stelle dort genauso, dass man mal sagt, nächste Woche ist bei meiner Frau oder bei meinem Mann gerade extrem viel los, ist es okay, dass ich mal nur die Hälfte arbeite und ich würde dann die Woche drauf, habe ich mehr Luft oder in 2 Wochen, da kann ich dann nochmal den einen oder anderen Tag drauflegen. Ne? Also obwohl ein Arbeitsvertrag einen gewissen Rahmen liefert, die meisten Arbeitsverträge, meist ist ja da doch auch irgendwie Gleitzeit mit dem Spiel oder Zeitkonten. Also wenn ich mich traue, da mal zu sagen, hey, so und so ist gerade meine private Situation, kriegen wir das irgendwie hin mit unserer aktuellen unternehmerischen Situation, ne? Dann wird es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gehen. Also da würde ich auch gerne alle, die jetzt zuhören, ermutigen, bitte nicht jetzt sagen, na ja, ist ja klar, komm, du bist ja selbstständig, hast ja gut reden. Ne? Bei uns ist das ganz anders. Auch selber mal hinterfragen, ist das wirklich so? Oder gehe ich einfach nur mit diesem Denkmuster, mit dieser Einstellung durchs Leben und traue mich dann erst gar nicht, mal nachzufragen? Weil vielleicht habe ich ja gegenüber jemanden sitzen, egal ob das jetzt eine Führungskraft ist oder vielleicht jemand in der Personalabteilung, der oder die diese Situation genau kennt und super bereit ist, da auch mal vielleicht ein Experiment zu machen.
Ja, kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Da einfach einen Vorschlag machen, der für einen selbst passt, auch wenn der so noch nie da war. Ich habe da immer sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und habe ja vielleicht auch nicht das ganz, ganz, ganz übliche Setup, sonst könnte ich auch nicht alles unter einen Hut kriegen. Und ging immer, wenn ich einfach gefragt habe. Also das ist so der Trick, finde ich. Und um das vielleicht nochmal zu bestätigen, es gibt viele, gerade die auch so in einem Wechselmodell nach einer Scheidung leben, die dann bewusst ja in einer Woche sehr viel mehr arbeiten als in der anderen. Ja. Und das klappt in Corporate Jobs auch oder kann klappen. Ne? Wie gesagt, wenn alle sich verständigen und man drüber spricht und so weiter.
Ja,
spannend. Also da sieht man zumindest schon mal, dass ihr viel diskutiert, dass ihr sehr genau darauf achtet, dass es auch eine Balance gibt, so zwischen dem ganzen Thema, wer entwickelt gerade seine Karriere, wer passt auf die Tochter auf, aber auch eben dieses Thema, sich gemeinsam Familienzeit rauszunehmen, ist, glaube ich, wichtig.
Definitiv, ja.
Hat das in der Realität dann gut so funktioniert, wie du es jetzt beschrieben hast, also mit den wechselweise Nachmittagen beplanen und tauschen? Oder habt ihr das Modell zwischenzeitlich dann nochmal justiert oder irgendwelche anderen Tools eingeführt und ausprobiert?
Ja, ich würde sagen, das hat gut funktioniert. Also wir haben es nicht angepasst seitdem. Also wenn wir es anpassen, dann spontan, weil halt, wie gesagt, mal ein Ganztagestermin mit dabei ist oder jemand auf Reise ist, ne? Dass man halt dann auch justieren muss. Und das mit diesem Ausgleich, das ist mir sehr wichtig oder uns auch sehr wichtig, denn irgendwann schaut man ja mal zurück. Also auch wenn es jetzt in der Situation, man sagt, ach komm, da nehme ich mich gerne zurück. Ne? Die Frage ist immer, wie ist die Gesamtbalance? Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich da mal, wo man da mal drauf schaut. Ne? Und da ist uns wichtig, einfach immer wieder dafür zu sorgen, dass wir beide ein gutes Gefühl haben mit dem, was wir da tun. Und wie das eben ausgeglichen ist. Und das kann dann auch mal dazu führen, dass jemand eben am Wochenende auch noch mal mehr Raum hat. Ne? Also wenn jemand von uns beiden das Gefühl hat, er hat während der Woche nicht alles erledigen können, dann schauen wir halt, dass wir am Wochenende dann noch mal irgendwie einen Raum dafür finden. Das eine halt alleine mit unserer Tochter dann was macht und der andere dann noch mal irgendwie im Büro ist.
Ja, kann ich so gut nachvollziehen. Und habe natürlich auch noch so ein bisschen die Anschlussfrage, erlebst du denn andere Väter, mit denen du dich so über dieses Modell austauschen kannst? Und wie ist die Resonanz? Also was bekommst du an Rückmeldungen, wenn du erzählst, wie ihr euch aufteilt?
Gute Frage. Mein erstes Bauchgefühl ist, dass dieses Thema unter Männern gar nicht so präsent ist. Also dass ich da gar nicht so ins Gespräch komme.
Ja, kann gut sein. Also ich kann bei Müttern sagen, es wird rauf und runter diskutiert. Ja. Unglaublich. Aber Deswegen frage ich, weil es ist sehr spannend, die Perspektive zu wechseln.
Die Frage ist jetzt gerade mal, warum ist das so? Habe ich da jetzt, liegt das an den Menschen, mit denen ich mich umgebe? Liegt das daran, dass man sie schon zu lange kennt? Liegt das daran, dass ich eigentlich fast nur mit angestellten Männern zu tun habe, die vielleicht das gar nicht so arg in Betracht ziehen, weil sie es halt für sich in ihrem Konstrukt, in dem sie sind, sowieso nicht für möglich halten?
Und dann sprecht ihr da aber auch nicht drüber, weil du hast jetzt ja zum Beispiel gerade gesagt, da geht auch im Angestelltenverhältnis viel. Sprichst du da drüber oder hast du das Gefühl, du kannst damit inspirieren?
Ich müsste es mal ausprobieren.
Ja, also ich finde das zumindest toll.
Danke für den Impuls.
Nee, weil jeder Vater, der von sich aus eben zum Beispiel sagt, genau wie du es am Anfang gemacht hast, ich will auch nichts verpassen. Ich will auch nicht in diese Ernährerrolle vielleicht reingezwängt werden, die ich gar nicht unbedingt haben möchte, ist ja auch wieder ein Gewinn für eine Familie, für eine etwas paritätischere Aufteilung. Und ich glaube, aber sag gerne, ob ich das nur glaube, weil es ist ja doch ein bisschen Hörensagen, dass bei vielen Männern genau das Gegenteil von dem Druck zu spüren ist, den Frauen bekommen. Dieses ganze Thema, du musst dich doch um die Kinder kümmern, du musst doch eine gute Mutter sein, du musst doch darin voll aufgehen. Männer bekommen diesen Ernährerdruck, glaube ich, ziemlich viel. Also so dieses, kann dann deine Familie davon leben? Musst du nicht jetzt noch die Beförderung annehmen, damit du dir ein Kind leisten kannst und so? Also das ist zumindest so, was ich beobachte, aber vielleicht ist das gar nicht so ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob du diesen Druck mal gespürt hast.
Nein, ich glaube nicht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich immer Partnerinnen hatte, die von der Ausbildung her und von Gehalt auf ähnlichem Niveau unterwegs waren.
Es gibt ja
Partnerschaften, da ist das Gehalt ähnlich und auch der Ausbildungsstand, vielleicht auch die Ambition. Und es gibt Partnerschaften, da ist zumindest mal auf der Gehaltsebene ein großer Unterschied da. Und ich glaube, dass man dann die Dinge anders bewertet. Also habe ich mich immer als Ernährer meiner Familie gesehen? Ich glaube, ich hätte immer gesagt, wieso denn ich alleine? Also da gibt es doch noch jemanden, ja. Also.
Naja, das ist aber auch wichtig, mit dieser Einstellung ranzugehen. Dann hast du dich aber eventuell auch schon von so einem Bild befreit oder hattest es nie? Das ist ja auch toll. Ja, sehr schön.
Danke für den Impuls, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und dieser andere Aspekt ist natürlich, ich würde behaupten, dass ich von Haus aus jetzt niemand bin, der missionierend unterwegs ist. Ne? Also da jetzt jeden Vater auf dem Spielplatz, den man da trifft oder in der Kantine beim Mittagessen oder wo auch immer im Freundeskreis darauf anzusprechen, ob es denn jetzt wirklich für ihn in Ordnung ist, so wie es jetzt bei ihm ist und ob er nicht mal drüber nachgedacht hat, Dinge anders zu tun. Das ist, glaube ich, nicht meine Art. Nichtsdestotrotz wäre es schon mal interessant, offen zu fragen, wie nimmst du das eigentlich gerade bei dir wahr? Ohne mit dieser Wertung schon reinzugehen, da muss doch irgendwas faul sein, sondern halt mal einfach offen zu fragen, wie macht ihr das denn? Wie ist das für dich? Wie denkst du, dass das für deine Partnerin ist? Also das sind ja dann diese Fragen, die man sich dann auch selber stellen kann. Ne? Auch wenn ich mich selber jetzt wohlfühle, gerade der riesen Karriereschritt und sie sagt schon, alles in Ordnung, ich mache es ja gerne und die Kleine ist so süß. Ja. Wie ist es denn wirklich?
Ja, ich glaube, das ist total wichtig, sich da mal zu hinterfragen. Und ich könnte mir auch vorstellen, zumindest habe ich das eben auch schon mal so ein bisschen gesehen, dass so das Sprücheklopfen vielleicht ein bisschen ausgeprägter ist. So dieses, wenn jemand länger Elternzeit einreicht als Vater, so jetzt 6 Monate Urlaub mit der Familie oder so. Ich weiß nicht, ob du so einen Spruch mal bekommen hast. Aber vielleicht kann man, wenn jemand sowas bringt, zumindest mal sagen, gemach. Ne? Also mein Modell und ich mache das anders als du, aber das muss eben nicht schlecht sein.
Ja. Ja, genau.
Ich hoffe sehr, dass du solche Sprüche nicht bekommen hast, oder dann doch?
Naja, ich habe sie natürlich nicht bekommen, weil ich ja nicht in meiner Corporate-Zeit in Elternzeit gegangen bin. Ja, aber ich kenne das natürlich schon. Oh, Haus renovieren, ne? So die Klassiker.
Ja, genau.
Wo man andererseits aber auch sagen muss, Mensch, also jetzt meine eigene persönliche Meinung, wenn ich das so beobachte, ne? Du nimmst der Elternzeit, eigentlich geht es darum, als Familie zusammenzuwachsen. Ne? Ich verstehe, dass diese Zeit, die man dadurch gewinnt, man sehr gerne auch in die Renovierung vom Haus steckt und anderen Dingen. Aber dann zu überlegen, ist das wirklich das, auf das es jetzt gerade ankommt.
Und so viel Zeit ist am Ende.
Genau, und am Ende, wie gesagt, irgendwann schaut man zurück und dann überlegt man, ist das jetzt, war das so gut, wie ich das gemacht habe?
Ja, das ist die ganz große Frage. Ne? Also diese letzten Fragen, die man sich stellt, die haben häufig nicht so viel mit dem Arbeitgeber zu tun.
Vielleicht sogar gar nichts.
Ja, genau. Ja, die allerletzten Fragen definitiv nicht. Genau. Bevor wir da jetzt ganz philosophisch abbiegen, vielleicht ein Thema, das mich immer sehr fasziniert. Hast du denn das Gefühl, dass du durch deine Vaterrolle selbst dich weiterentwickelt hast und anders geworden bist vielleicht, was dazugelernt hast? Und wenn ja, was und wie setzt du das ein?
Definitiv. Also es ist wahrscheinlich die größte, also wenn man mal von intellektuellem Lernen absieht, ne, ich lerne Mathematik und Physik und das alles, ist das wahrscheinlich die größte Lernkurve, die ich in meinem Leben nehmen darf. Ne?
Ja, unglaublich, kann ich so bestätigen.
Also vor allem auf emotionaler Ebene, also zu sehen, was macht das eigentlich, also mit welchem Selbstbild gehe ich in diese Vaterrolle rein, wie sehe ich meine Tochter, wie sehe ich mich gegenüber meiner Tochter, wie reagiere ich da auf Dinge, die sie tut, die sie fühlt oder auf ihre Reaktionen und wie kriege ich da immer wieder den Bogen weg von meinen eigenen dysfunktionalen Emotionen in dem Moment, ne?
Genau, ja, ja.
Und realisiere, ja, Achtung,
Kinder können einen ganz schön triggern.
Ja, genau, diese Triggerpunkte, diese berühmten, die einen auf die Palme bringen, ne? Was ja in diesem Kontext Vater und fast dreijähriges Kind aus meiner Sicht einfach nicht angebracht sind, weil da ist man beidseitig noch nicht so weit, dass man sich da bewusst ärgern lässt, ne? Oder sich da auf die Palme bringen lässt. Und dann davon wegzukommen, ist, okay, was wäre jetzt ein alternativer Weg, eine alternative Herangehensweise, dem Kind das Gefühl zu geben, dass das, was es jetzt da gerade fühlt und durchlebt, in Ordnung ist, ich trotzdem aber nicht einverstanden damit bin und mir da eine andere Richtung wünsche. Ne? Das ist schon, ist schon herausfordernd, spannend und es gibt mir Energie. Gleichzeitig ist es aber, ne, diese Tage in schwierigeren Phasen, wo dann die Autonomie ganz weit im Vordergrund steht. Da ist es auch genauso energiezehrend und man ist dann abends froh, wenn man im Bett liegt.
Naja, also es kann sehr anstrengend sein. Jetzt beschäftigst du dich viel mit dem Thema Positive Leadership. Mhm. Ich versuche das durchaus auch, du machst das bestimmt noch viel intensiver. Aber gerade bei diesen Themen, also bindungsorientierte Erziehung und ein transformationaler Führungsstil zum Beispiel, sehe ich sehr viele Parallelen und kann von mir zumindest sagen, dass ich auch Dinge, die ich dann in meiner Mutterrolle einübe, wie zum Beispiel das Thema gewaltfreie Kommunikation oder eben Resilienz, dass ich das auch in der Führungsrolle anwende und vice versa. Mhm. Also so eine Technik, die ich vielleicht auch mal in einem Verhandlungstraining gelernt habe, habe ich schon auch mit meinem Vierjährigen mal ausprobiert. Deswegen vielleicht dazu nochmal die Frage, gibt es wirklich so Tools aus deinem jetzt eher Management-Leadership-Coach-Baukasten, wo du sagst, kann man vielleicht auch mal so in der Elternrolle einsetzen oder habe ich schon mal gemacht, da gibt es Parallelen.
Was mich immer wieder erstaunt, dass man auch mit einem Kleinkind Situationen haben kann, wo man plötzlich auf eine Frage eine erstaunlich ehrliche Antwort bekommt. Mhm. Ne? Also so diese Situation in der Kita oder bei einer Abgabe oder so, weint das Kind auf einmal, obwohl es eigentlich sonst freudestrahlend in diese Gruppe reinrennt, ne? Wo man dann denkt, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und ich dann danach in einer ruhigen Minute, ne, wenn man gerade mal so zu zweit ganz in Ruhe ist und man hat das Gefühl, das Kind ist auch selber bei einem und jetzt bin ich gerade irgendwie am Spielen, dann mal fragt, wieso hast du eigentlich so geweint? Ne, und dann auf einmal so eine erschreckende Antwort kommt. Ich wollte dir eigentlich noch Tschüss sagen, aber du bist einfach gegangen. Ne, so.
Ja.
Weil an dem Morgen war es halt wichtig, den Rucksack erstmal in die Gruppe reinzubringen. Sie hatte im Bild, sie kommt nochmal zu mir. Ich bin wie jeden Morgen, als sie die Tür reingegangen ist, gegangen, weil sie sich sonst auch nicht nach mir umgedreht hat, aber an dem Morgen war es irgendwie anders. Ja, und das ist, und ich bring's zurück auf dieses Thema, einfach mal fragen, neugierig zuhören. Also nicht, und das hat man ja in der Führungsrolle genauso. Ich kann, wenn sich ein Mitarbeiter mir gegenüber überraschend unvorhergesehen verhält, dann kann ich sagen, du spinnst ja wohl, was ist mit dir los heute? Ja? Oder mit anderen über ihn herziehen. Ich kann aber auch sagen, das ist interessant. Was war denn heute Morgen los? Irgendwie hat sich das anders angefühlt, ne? Du hast mich überrascht und dein Verhalten hat mich überrascht. Schade. Normalerweise kenne ich dich so oder so. Also, das würde ich sagen, das ist so einfach, ne? mal zuhören, also fragen, neugierig fragen, einfach mal zuhören und die Klappe halten. Aber das, stell dich fest, ist an beiden Stellen Gold wert, wenn man das schaffen kann.
Ja. aktives Zuhören als ganz wichtiger Management-Skill. Hast du noch einen weiteren, wo du sagst, boah, das passt sowohl beim Thema Positive Leadership als auch irgendwie das ganze Erziehungsthema? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du da noch ein bisschen auf was auf Lager hast.
Gute Frage. Ich würde mal, also Positive Leadership hat ja mehrere Säulen auch, ne? Und ich würde vielleicht einfach mal auf die erste Säule, diese positive Emotionen eingehen wollen, weil das letztlich ja bedeutet, also es bedeutet nicht, wir dürfen alles, was irgendwie negativ ist oder uns Schmerzen bereitet, also was wir vielleicht als negativ empfinden, ausblenden und übertünchen, ne? So, das Kind ist am Weinen, ach komm, ich lenke dich mal schnell ab.
Ist schon nicht so schlimm.
Nicht so schlimm, ja genau, und Jana kennt keinen Schmerz, das, was man da so früher angestellt hat. sondern es heißt zum einen erstmal Emotionen wahrzunehmen, auch da sein zu lassen, aber auch ganz explizit immer wieder diese positiven Emotionen, wie zum Beispiel Freude oder manchmal auch Dankbarkeit, Stolz, ne, die bewusst auch erleben zu lassen. Also zum Beispiel, wenn meine Kleine gerade was geschafft hat, was sie selber vielleicht nicht für möglich gehalten hat und ich vielleicht auch nicht zugetraut habe, ihr zu signalisieren, hey, Wahnsinn, ne? So. Ja. Also das immer wieder einfließen zu lassen, weil das natürlich enorm bestärkend wirkt. Und für mich auch, wenn das da ist, jetzt gehe ich nochmal in den Arbeitskontext rein, es gibt Teams, da ist das alles so bierernst und ne, es geht um die Wurst und die Deadline und das Budget und ne, viel zu tun und dann der kommt gar nicht zum Vorschein, dass es auch Spaß machen kann. Dass man Dinge tut, dass man Dinge tut, die irgendwie cool sind, die inspirieren, die Spaß machen, dass man gute Gespräche in der Pause hat, dass man auch mal lacht, dass man sich Wertschätzung und Dankbarkeit zeigt.
Ja, mit dem ganzen sozialen Kit, der ja durchaus auch vielleicht mal belächelt wird und als Verschwendung abgetan wird, läuft das Ganze einfach viel, viel, viel
länger. Genau.
Das ist unglaublich nötig. Das haben wir ja auch alle gemerkt, als wir es nicht mehr hatten in der Corona-Zeit. Boah,
ja, genau.
das war ein Verlust. Also, ja, sehr schön. Da haben wir jetzt eine tolle Brücke geschlagen, finde ich auch, zwischen Führung und Elternskills und wie man beides vice versa einsetzen kann. Vielleicht, Marc, hast du irgendwas, womit dir die Hörerschaft des Podcasts helfen kann? Denn ich glaube, wir haben hier eine sehr aktive Community und vielleicht gibt es irgendwas, wozu du Feedback brauchst oder was du dir wünschst. Was könnten die Hörer für dich tun?
Was ich spannend finde, ist nochmal dieses Thema, ich bin in einer Führungsrolle und traue mich da auch in ein Modell rein, was vielleicht unüblich ist oder noch unüblich ist, ne? Also zum Beispiel, wie du jetzt in Teilzeit oder vielleicht auch in einer Co-Leadership-Rolle.
Ja, ganz spannend.
Und wie kriege ich das hin? Also was sind für mich dann an der Stelle die Geheimnisse, warum es bei mir klappt und bei anderen nicht? Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich habe natürlich, wenn ich sowas coache oder wenn ich vielleicht sogar da in eine Beratungsrolle reingehe oder in eine Trainingsrolle, habe ich natürlich meine eigenen Gedanken dazu. Aber an der Stelle ist es natürlich super spannend, auch den Gegenpol mal zu hören. Und wenn du fragst, was würde mir helfen, ich würde mich da sehr gerne mit der einen oder dem anderen drüber unterhalten, wie das denn im Alltag dann so funktionieren kann.
Das ist ein, glaube ich, sehr gut erfüllbarer Wunsch. Dann pack mir dein LinkedIn-Profil einfach in die Shownotes, dann meldet sich vielleicht der ein oder andere, der da so ein bisschen echte Einblicke in die Praxis geben
kann. Sehr gern.
Und dann vielleicht die abschließende Frage, bevor wir zum Phrasenverdrescher kommen. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Irgendeine Frage, wo du sagst, boah, die hätte ich jetzt erwartet oder da hätte ich gern noch was dazu gesagt?
Ich habe jetzt keine Fragenliste vorbereitet, wo ich die ich abgecheckt habe. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, die ich ganz rot hier hatte. Ich gucke mal nochmal, was das war. Ich hatte diese Frage im Sinn, wer entscheidet eigentlich, ob was vereinbar ist oder nicht?
Ja.
Ne? Also in dieser Gesamtdiskussion, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wer macht eigentlich diese Wertung dann?
Das ist spannend, ja. Und was würdest du sagen? Weil im Grunde hast du es im Intro so ein bisschen gesagt, du hast es für dich umdefiniert. Das heißt, du störst dich da vielleicht auch ein bisschen dran. Magst du das erklären?
Ja, ich glaube, was mich irritiert, ist, dass halt dieses Thema sehr stark natürlich von Frauen getrieben ist und dadurch eine Wertung reinkommt, wo ich persönlich denke, dass es erstmal offen ist. Also wer sagt denn jetzt? Ne? Also du musst für dich natürlich das Gefühl haben, dass für dich das alles vereinbar ist. Wenn ich jetzt deinen Mann frage oder deine Kinder und frag die, ist das denn für euch auch vereinbar? Dann sagen die das Gleiche vielleicht, oder vielleicht sagen die auch was ganz anderes. Mhm. Also, und wenn ich deinen Arbeitgeber frage, frage ich den, also kann die Elisabeth das gut vereinbaren, ihren Beruf und ihre Familie, dann sagen die vielleicht auch noch was anderes. Wenn ich die Großeltern frage, dann haben die vielleicht auch noch mal eine ganz andere Meinung. Ja, ne? Also wie kommt man denn da zu dem Punkt? Und wer hat denn da am Ende dann auch recht? Das ist jetzt auch wieder sehr philosophisch, ne? Aber, und da gibt es ja unterschiedliche Grundsätze, die da zum Spiel sind. Ne? Vereinbar ist, wenn jeder 50-50 macht, vereinbar ist, wenn ich vielleicht weiterhin so arbeiten kann wie vorher, obwohl ich jetzt ein Kind habe. Vereinbar ist, wenn ich mich ums Kind kümmern kann, ausreichend. Also, was ist es dann?
Ja. Ich hätte spontan gesagt, Vereinbarkeit ist individuell ganz unterschiedlich, aber insgesamt wichtig. Ne? Weil ich finde, dieses Thema, auch wenn der Begriff eigentlich blöd ist und Fragen aufwirft und ja, sehr von Frauen besetzt ist, was ich auch nicht möchte, aber ich weiß auch manchmal nicht, wo die vielen Väter herkommen sollen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich einen Vater im Podcast habe. Aber es ist schon schwieriger, Väter zu motivieren, in den Podcast zu kommen als Mütter, muss ich ehrlich zugeben.
Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere Zuhörer Vater jetzt findet. Dadurch inspiriert zu sagen, ach komm,
ich habe eine Geschichte zu erzählen.
Ja, los geht's.
Genau, dann gerne an elisabeth@worklife-rebels.de durchgeschrieben. Ich freue mich über Väter im Podcast. Ich hätte auch gerne mehr, muss ich schon zugeben, weil ich diese Perspektive auch möglichst paritätisch besetzen möchte. Und trotzdem hast du völlig recht, ne? Es gibt mehr Mütter, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube auch, weil der Schmerz teilweise noch höher ist, weil wir immer mal wieder noch eine klassische Rollenverteilung antreffen. Das heißt, dann versuchen natürlich die Mütter Lösungen für sich zu finden.
Was auch total nachvollziehbar und richtig ist.
Genau, aber dieses Thema, es ist individuell, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und deswegen zeige ich im Podcast ja auch so viele verschiedene Rollenentwürfe und so viele verschiedene Setups, weil ich glaube, man kann sich überall mal so ein bisschen was wegpicken, um zu gucken, kann das in meinen Lebensentwurf passen? Passt das vielleicht dieses Jahr zumindest? Nächstes Jahr vielleicht schon wieder nicht mehr. Aber einfach ganz bei sich zu sein, aber du hast natürlich recht, mit seinen Kindern und seinem Partner im Dialog und am besten seinem Arbeitgeber, ne? Also es ist schon ein großer Teil an Leuten, der beteiligt ist, vielleicht durch das ganze Unterstützernetzwerk aus Kita und bei uns Au-pair und so weiter. Ja, da sind einige Leute im Boot, für die das alle irgendwie funktionieren muss. Und trotzdem glaube ich, ist das Wichtigste, dass das mit den Beteiligten diskutiert wird und geklärt wird und wenig in dieser Bewertung von außen. Und vielleicht willst du da auch darauf hinaus, dass eben 50-50 gar nicht das Ziel sein muss, sondern das Ziel muss sein, die Familie ist zufrieden.
Ja, und das ist auch, also ich würde auch mich selber da nochmal, ne, mich selber nochmal mit reinnehmen. Was ist mir eigentlich wichtig? Also wenn ich diese ganzen Umgebungseinflüsse mal ausblende, wie will ich es eigentlich haben? Ne? Ja. Also kann es ja so oder so sein. Also ich nehme es jetzt mal als Mann, alle sagen, ich muss als Mann da gleichartig zu Hause bleiben, ich habe aber da einfach keine Lust drauf, ich will Karriere machen. Dann ist das auch okay, ja, wenn man damit auch offen mit einer Partnerin umgeht, die dann wiederum ihrerseits ihre eigenen Schlüsse und Entscheidungen daraus ziehen darf. Ne? Das ist total okay. Ja. Oder genauso andersrum, die Frau, die eigentlich das Gefühl hat, Mensch, ich will aber eigentlich diese x Jahre, ich will einfach nur für meine Kinder da sein und ich finde es auch mal gut, nicht zu arbeiten und ne? Aber drumherum ist das gerade überhaupt nicht en vogue und ich muss mich dann fragen lassen, Mensch, bist du dir sicher? Und also was dann, alles, was dann kommt, ne? Auch das kann ein Weg sein, der in Ordnung ist.
Kann er und sollte er eben auch, wenn er besprochen ist. Das ist das Entscheidende. Und ja, ich glaube, so dieses einfach nicht werten, besonders nicht die Modelle anderer Leute, das ist vielleicht das, was wir hier so unbedingt alle mitnehmen müssen. Denn das Wichtigste ist nicht, ob das im Handbuch für Female Empowerment so steht, sondern ob die Individuen zufrieden
sind. Genau.
Also, ja. Ja. Ach, spannende Impulse, Marc. Also ich finde das schön, so diese Reise von dir aus der Technik, aus der Transformation hin zum Thema Führung. Ich finde auch spannend, dieses Nacheinander, ne? Also erst die Karriere quasi, dann die Kinder und die Selbstständigkeit. Das ist auch irgendwie ein ganz spannender Gedanke, den vielleicht der ein oder andere für sich einfach mal mitnehmen kann. Den Mut, den deine Geschichte macht, weil du eben, ja, du hast es ja gesagt, ne, also gesprungen bist in die Selbstständigkeit, quasi gleichzeitig mit dem Thema Vater werden. Und ich finde, diese Reflexion, mit der du an die Dinge rangehst und die Tools, die du einsetzt, da kann sich der ein oder andere bestimmt noch schön was mitnehmen. Jetzt hätte ich Lust auf ein kleines Spiel, auf den Phrasenverdrescher. Und kleiner Spoiler hier, auf den mit dir freue ich mich besonders, denn du hast eine Phrase genannt, die ich so verwende. Und bisher war es ja so, dass ich mir häufig mit meinen Gästen sehr einig war, dass die Phrasen irgendwie total blöd sind und wir eine Lösung gefunden haben. Und deswegen wird das wahrscheinlich jetzt eine ganz spannende Diskussion. Magst du mal raushauen, was mich denn so getriggert hat von deinen Triggerphrasen?
Ja, was dich getriggert hat, ist ein Satz, den ich auch an mehreren Stellen schon gehört habe, der da lautet, ich gehe nur in Teilzeit und ich mache das jetzt mal aus der weiblichen Perspektive, wenn er auch in Teilzeit geht.
Ja, habe ich mindestens zweimal so gesagt. Also mein Mann wahrscheinlich öfter. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, vielleicht fängst du damit an zu sagen, warum dich das triggert und ich erzähl mal, warum ich das gesagt habe. Und dann finden wir vielleicht irgendwie auf der einen Seite raus, wie die Positionen sind und vielleicht finden wir dann eine gute Antwort.
Ja. Naja, das triggert mich dahingehend, weil ich dann das Gefühl bekomme, da ist, also nur wenn du das machst, dann mache ich das. Das, weiß ich, wie man das juristisch bezeichnen würde, ob das schon Erpressung ist oder
Quid pro quo oder so. Ne?
Genau. Also da ist ja schon so, also nur wenn du mir das gibst, dann kriegst du das von mir. Und das signalisiert mir, da ist keine andere Ebene mehr da, über Bedürfnisse zu sprechen. Also was ist mir wichtig jetzt daran, ne? Sondern das klingt dann schon wie so ein Ultimatum mehr oder weniger. Und ich frage mich dann natürlich, wenn ich das höre jetzt in Partnerschaften, ist denn das wirklich schon nötig? Also es ist für mich so ein letztes Mittel irgendwie, ne? So ein letzter Schritt dann noch den anderen dazu zu bewegen, was zu tun. Aber viel wichtiger ist, jetzt sind ja die Schritte davor, sich mal damit auseinanderzusetzen, okay, wir wollen eine Familie gründen, wir wollen vielleicht noch ein Kind mehr, wie kriegen wir das beidseitig so hin? Was ist dir wichtig, was ist mir wichtig? Und ich glaube, deswegen triggert mich das so und wie wir ja aus der, jetzt komme ich wieder auf die technische Mechanik zurück, wie man ja wissen, ja, also wenn ich irgendwo hindrücke, dann drückt da was gegen und genauso ist es da ja auch. Also wie schaffe ich das dann? Und da kannst du ja vielleicht was dazu sagen, wie ihr es dann hingekriegt habt. Wie schaffe ich das dann, wenn ich erstmal so ein Werkzeug in die Hand genommen habe, auf eine Lösung zu kommen, die sich wirklich dann für beide auch gut anfühlt?
Ja, ich kann vielleicht einfach mal erläutern, also ich finde das spannend mit dem Druck und der Erpressung, weil ich habe es tatsächlich nicht so gemeint, wenn ich das so gesagt habe, aber warum ich das gesagt habe, ist, in dem beide 100% Setup, muss ich ehrlich sagen, mit zwei Kindern, die auch nur 2 Jahre auseinander sind, das ist mega anstrengend. Also 100% eine Führungsrolle und 100% eine Expertenrolle bei meinem Mann und dann 2 kleine Kinder und keine große Unterstützung hier so im Umkreis. Also da hatte ich schon den Eindruck, boah, das wird nicht lang durchzuhalten sein, so ohne irgendwo gesundheitlich Abstriche zu machen, die auch nicht so richtig gut sind. Und dann habe ich natürlich so über dieses Ideal nachgedacht, naja, ist dann nicht vielleicht für beide 80% ein 4-Tage-Setup eigentlich das Optimum, weil man die Rollen kaum anpassen muss, um in einem 4-Tage-Job zu arbeiten. Das kann man als Führungskraft hinkriegen, das kann man im Expertenjob hinkriegen, wenn man ein Projekt weniger macht. In der Führungsrolle, wenn man eben eine Aufgabe abgibt, wenn man selbst nicht mehr aktiv Projektleitungen macht, muss ich gar nicht im Detail so ausführen, schien mir total gangbar. Also zu sagen, beide 100% läuft langfristig vielleicht in diese Richtung, ja, Burnout, eine Überlastung, wer weiß. Ne? Zumindest könnte ich mir das vorstellen. Also ewig hätte ich das so nicht weitergemacht. Und gleichzeitig hatte ich große Sorge davor, dass wenn ich früher reduziere, dann automatisch das 50-50-Modell kippt. Also dass wenn ich zum Beispiel dann freitags einen Tag frei habe oder einen halben Tag frei habe, automatisch alles, was dann anfällt an Kinderarztterminen, an Playdates und so weiter, meine Verantwortung ist. Also das 50-50 einfach aufgrund der Zeit, die mir dann mehr zur Verfügung steht, kippt, obwohl man ja eigentlich Leistungen nicht unbedingt in Zeit messen sollte. Und da hatte ich sehr, sehr große Sorge und habe deswegen tatsächlich 2 Jahre durchgezogen mit Vollzeit, weil mein Mann eben dann auch einfach nicht reduziert hat. Und ich habe dann aber irgendwann einfach gesagt, so, ne, also jetzt muss ich mal für mich irgendwas tun. Und habe für mich ein Setup gewählt, wo ich den einen Tag die Woche frei bekomme. Natürlich hat sich dann auch, wie ich das erwartet hatte, die Care-Arbeit in meine Richtung verschoben. Also wir sind nicht mehr bei 50-50, weil es hat einfach passiert, dass wenn ich dann mehr Zeit habe, ich mehr Verantwortung übernehme. Und dann habe ich irgendwann jetzt letztes Jahr meinen Frieden damit gefunden, indem ich gesagt habe, okay, das, was ich eigentlich gar nicht möchte, ist ein 50-50-Setup. Oder gut, das war meine Wunschvorstellung vor den Kindern, sondern ich möchte selbst nicht mehr als 50% der Care-Arbeit machen. Und dann habe ich uns ein Unterstützernetzwerk aufgebaut. Also wir hatten vorher schon eine Haushaltshilfe, wir haben jetzt seit letztem Jahr ein Au-pair und im Grunde übernimmt die dann jetzt die Care-Arbeit, die ich sonst extra genommen hätte. Weil das jetzt für mich eine Umdeutung ist, mit der ich klarkomme, also mit der ich gut leben kann. Jetzt sind wir natürlich total in der Erläuterung dessen, warum ich diesen Satz so lange geprägt habe. Weil, wie gesagt, also es ist halt natürlich genauso gekommen, wie ich gedacht hätte. Deswegen, aber es war nicht durchzuhalten. Also die ganze Zeit Vollzeit arbeiten, das schafft vielleicht jemand oder vielleicht schafft man es jetzt. Ne, jetzt kann ich wieder mehr arbeiten mit Unterstützung. Aber es ist schon hart. Also kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Ja, die.
Und, ja, aber erzähl erstmal. Also,
die Frage, die mich gerade kitzelt, ist, wieso er sagt, dass man 100% arbeiten muss. Also was ist 100% überhaupt? Ne? Für den einen sind es sowieso schon 35 Stunden, für den anderen sind es 40 Stunden, für den anderen 50. Also was heißt das eigentlich, 100%?
Naja. Ja, und ich finde Leistung mit Zeit zu bemessen sowieso total schwierig. Gerade mit zunehmender Erfahrung, mit eben so einem auch in der Elternrolle geschärften Skill für Priorisieren und Dinge ganz effizient abarbeiten, kriegst du auch in sehr, sehr wenig Zeit ganz schön viel gestemmt. Das ist ja das Angenehme an Routine und Erfahrung. Es geht schneller, es geht wirklich schneller. Und deswegen habe ich eben auch keine Sorge davor, dass man gerade auch eine verantwortungsvolle Führungsrolle in weniger Zeit machen kann. Da bin ich mir ganz sicher, dass das funktioniert. Und das, glaube ich, gilt für sehr, sehr viele Rollen. Deswegen war ich sehr lange nicht bereit, da locker zu lassen, auch zu sagen, kann man nicht eigentlich auch einen Ingenieurs-Expertenjob mit 80% machen? Genau. Also deswegen, das ist so die Geschichte dabei. Aber mir fällt es natürlich jetzt schwer, wenn einem jemand sowas sagt, ne, ich gehe nur in Teilzeit, wenn du auch gehst, da was zu finden, was man darauf antworten kann, was irgendwie vielleicht zum Nachdenken anregt oder eine gute Antwort ist. Weil wir haben jetzt, was ich wichtig finde, so die Perspektiven darauf beleuchtet, aber da braucht man ja 5 oder 10 Minuten, bis man dann halt irgendwas drauf geantwortet hat. Fällt uns vielleicht irgendwas ein, was wir sagen können, als, weiß nicht, ob flapsigen Spruch oder irgendwas, was nachdenklich macht? Du bist über die Erpressungsschiene reingekommen, ne? Also so dieses, boah, willst du mich erpressen? Kann man natürlich vielleicht einfach mal versuchen, weil tatsächlich, da habe ich nie dran gedacht. Ich habe das nie als Erpressung verstanden. Ich hatte einfach Angst, dass eben das 50-50 kippt. Und das war mir sehr wichtig.
Na, ich kenne das auch aus dem Vorfeld, ne? Also wenn noch gar kein Kind da ist, dass man dann sagt, also ich möchte nur ein Kind, wenn vorher klar ist, dass wir das und das dann tun. So kenne ich es, was auch natürlich berechtigt ist. Also jeder hat natürlich seine... Kann natürlich da seine Grenzen ziehen. Ich will das gar nicht schlecht machen. Eine Sache, die mir einfällt, ist, man könnte zum Beispiel sagen, komm, geh doch auf 120%, schaust mal, ob dein Partner mitzieht.
Also, das ist lustig, das stimmt.
Also einfach mal den Spiel umdrehen.
Willst du nicht noch mehr Dienstreisen machen?
Warum macht
der
nicht 120%? Bisschen Kind, ne? Das klärt sich doch von alleine.
Naja. Oder er könnte noch einen zweiten Job dazu machen, das stimmt, das ist auch so. Ach so. Ja, dann reduziere ich, dafür machst du dann mehr, ne? Ja, das ist lustig, über die 120% mal nachzudenken, weil dadurch irgendwie dieses Messbarmachen in Zeit auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird und da müssen wir ja unbedingt hinkommen, dass wir Leistung nicht
machen. Ja, das ist ja der Trick dabei, dass man es halt so ein bisschen ins Paradoxe zieht, damit man selber anfängt zu schmunzeln. Ein anderer Gedanke, den ich habe, ist auch, ne, da geht es ja darum, wie viel Arbeitszeit kann ich spendieren, wie viel Zeit möchtest du eigentlich mit deinem Kind verbringen?
Ja. Das ist eine Frage, die sich viele Leute, glaube ich, auch noch mehr stellen sollten.
Und die geht eigentlich, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, eigentlich ins Mark. Wenn man dann mal überlegt, wie viel Zeit will ich denn da eigentlich wirklich spendieren und mit welcher Qualität? Also ich meine, du weißt auch, wie Kinder aus einer Kita rauskommen oder am Ende des Tages, ne, wie viel Quality Time ist da wirklich noch da oder was ist da dann aufgrund von Müdigkeit und dem, was all dem untertags dann schon passiert ist, was ist da dann überhaupt noch an Beziehungen möglich, ne?
Ja, da kann man kaum noch, also da fange ich eigentlich fast nur noch auf. Ne? Also meistens gehen wir nochmal alle raus, das hilft uns allen. Aber ja, es ist echt ein Riesenunterschied, so ein Kind nach einem langen Kita-Tag oder ein Kind am Wochenende. Ja, dann hätten wir vielleicht 2 Antworten, so 2 Möglichkeiten. Ich gehe nur in Teilzeit, wenn du in Teilzeit gehst, ach, willst du mich erpressen? Oder, aber dann machst du 120%, oder? Kann man ja vielleicht mal ausprobieren. Finde ich beides spannend. Ja. Du hast dir noch eine andere Phrase überlegt. Weil ich glaube, die eine haben wir jetzt ganz gut zerlegt und ich finde das wirklich wertvoll, dass wir da mal wirklich die gegenseitigen Perspektiven eingenommen haben. Mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie öfter hinkriege, weil dann wird es ja auch erst richtig spannend, wenn man versteht, warum jemand sowas sagt.
Ja, auf alle Fälle. Ja, und weil gerade ja auch dieses Miteinander sprechen, das ist, ne, also wie löst man jetzt dieses, ich gehe nur in Teilzeit, wenn du in Teilzeit gehst, naja, indem man miteinander spricht. und ja. nicht diese Position erstmal sich an den Kopf wirft, sondern mal guckt, was ist eigentlich dahinter, was geht's mir da? Mhm. Und wie kann man das vielleicht anderweitig auffangen? Ne?
Und hast du noch eine andere Phrase? Genannt hattest du mir, wenn ich jetzt in Elternzeit gehe, ist meine Karriere vorbei.
Ach ja, over and out.
In welchem Kontext hast du das gehört? Magst du das?
Naja, mit Kollegen, ne? Wenn man dann mal fragt, hey, gehst du in Elternzeit oder so, ne? Boah, nee, kann ich mir nicht leisten. Dann ist es gerade, ne, gerade hier auf der Überholspur, wenn ich das mache, dann ist vorbei.
Aber da habe ich ja genau den Gegenentwurf, ne? Ich bin befördert worden in meiner Abteilungsleiterrolle, hochschwanger, und dann bin ich in Elternzeit gegangen. Also ich habe den richtigen Antritt nach der Elternzeit gemacht. Und um das vielleicht einfach mal, um dafür eine Lanze zu brechen, ich fand's großartig. Und zwar großartig, weil ich 6 Monate Zeit hatte, mich einmal so richtig in das Thema, was ist Führung, reinzuknien. Wissenschaftlich, Podcasts und so, ich habe mir alles angehört. Ich habe mir auch genau überlegt, was ist eigentlich meine Vision, wie möchte ich sein. Mhm. Ich hatte meinen Plan fertig, wie ich die ersten 100 Tage gestalten möchte und so weiter. Also jetzt nicht völlig übertrieben, aber ich bin einfach, und das war ein riesen Vorteil, ich bin total vorbereitet in die Rolle gegangen. Mhm. Und häufig ist ja genau das Gegenteil. Also man wird befördert, stolpert rein in seine neue Rolle, während man vielleicht noch seine alte macht, weil die noch nicht nachbesetzt ist, und hat dann gar keine Zeit, sich auf die Rolle vorzubereiten, sondern im Gegenteil, noch weniger Zeit als sonst. Und dann hechelt man dem Operativen hinterher und hat eigentlich kaum Zeit, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, wie man führen möchte und vielleicht mal sowas wie eine Strategie, eine Vision für die Abteilung zu entwickeln. Das ist jetzt eine inhaltliche Antwort darauf.
Ja. Deswegen, aber eine sehr ermutigende, wie ich finde, ne? Also die zeigt man, auch das darf man nicht ausschließen. Warum soll man nicht nach der Elternzeit dann so eine Beförderung mitmachen?
Ja. War für mich perfekt. Ja. Also es hat richtig gut funktioniert. Und ja, so eine Elternzeit kann eben auch eine Zeit sein, in der man nachdenkt, sich weiterentwickelt. Wir haben über das ganze Thema Elternskills gesprochen. Also 84% der Eltern entwickeln sich in ihrer Elternrolle weiter. Dazu gehört natürlich aber auch, dass du Zeit mit deinem Kind verbringst und wirklich aktiver Elternteil bist. Das kannst du in Elternzeit machen. Das heißt, vielleicht mehr dafür zu kämpfen, dass so eine Elternzeit und Erziehungstätigkeit auch eine wirklich qualifizierende Weiterbildung in deinem Job ist, hilft vielleicht auch da so Vorbehalte abzubauen. Mhm. Aber ja, das Vorurteil kenne ich. Und ich glaube, wenn man mir sowas sagen würde, weil gehört habe ich den Spruch tatsächlich 1:1 noch nie, aber wenn man mir sowas sagen würde, würde ich sagen, oh, das ist spannend, ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich habe richtig was gelernt in meiner Elternzeit, was ich im Job nutzen kann. Frag mal meinen Chef. Ja. Sowas in der Art, hätte ich gesagt.
Das ist spannend. Ich kenne es natürlich von der Gegenseite, ne? wo dann Männer so einen freundlichen Tipp bekommen, haben sie sich das denn gut überlegt mit der Elternzeit? Ne? So auch von HR-Menschen dann, haben sie sich das gut überlegt.
Ja. Läuft auch gut. Dabei gibt es ja, das ist krass, ne? Weil es gibt ja gerade Studien, die sagen, wenn Diskriminierungserfahrungen auftreten, dann bei Frauen am Ende der Elternzeit und beim Wiedereinstieg, bei Männern beim Anmelden der Elternzeit. Das heißt, also das Risiko für einen Vater, auch nach einer Elternzeit wirklich in eine gute Position zu kommen oder in der Position zu bleiben, ist gar nicht so hoch. Also erfahrungsgemäß ist es sogar für die Mütter ein bisschen höher. Bei Vätern ist eben so das Anmelden, das Rausgehen, so dieses Mutigsein, das wirklich durchzuziehen. Das ist der schwierige Teil.
Ja und dieses, ne, dieses sich wehren gegen die, also man, das verändert sich alles, ne, und es wird ja besser und man weiß jetzt auch, dass Väter in Elternzeit gehen und es ist nicht mehr so überraschend, wenn es jemand tut, wie vielleicht vor 10, 15 Jahren. Das verändert sich ja alles, aber dennoch widersetzt man sich ja den Geflogenheiten, in Anführungszeichen, an der Stelle dann, je nachdem, wen man dann gegenüber hat. Also wenn es selber jemand ist, der halt, wie ich vorher schon beschrieben hatte, wenn es so jemand ist, der selber alles aufgegeben hat und sogar woanders gearbeitet hat, weg von der Familie, um den nächsten Karriereschritt zu machen, sich da diesem Ganzen gebeugt hat, natürlich ist es für den dann ein schwieriger Schritt zu sagen, bei mir war es damals nicht möglich, aber ich gönne dir das, dass das heute möglich ist, mach das.
Ja, das stimmt. Da muss man schon sehr viel persönliche Größe haben. Auf jeden Fall. Und auch für sich schon darüber hinweggekommen sein, was man da vielleicht verpasst hat und das irgendwie damit klargekommen sein. Ja, was soll man sagen? Was sollte man sagen, wenn ich jetzt in Elternzeit gehe, ist die Karriere vorbei? Ist dieses, ach, ich habe die andere Erfahrung gemacht, aber habe ich über andere Geschichten schon gehört? Was Gutes oder eher sowas in die Richtung, kann sein, glaube ich nicht, ich versuch's. Irgendwie sowas.
Wenn sie hier nicht weitergeht, dann woanders.
Ha, das ist dann direkt noch eine Drohung, so nach dem Motto, lieber Chef, ne? Also,
Ja, weil das sieht man stimmt. Ja, in deinem Beispiel auch, wenn ich bin davon überzeugt, wenn ich gute Arbeit mache, wenn ich was drauf habe, wenn ich für so eine Rolle das Richtige mitbringe, dann komme ich dahin. Und wenn es nicht jetzt ist, weil ich eine Elternzeit mache, dann eben in einem Jahr oder zwei.
Ja, wie häufig sind solche Stellen auch mal 6 Monate oder mal ein Jahr unbesetzt, weil der Hiring-Prozess lange dauert? Eben. Das ist ungefähr eine Elternzeit.
Ja, und ganz ehrlich, ich meine, alle anderen Unternehmen, die dann, mit denen man dann vielleicht Bewerbungsgespräche führt, wo man, wenn man gerade in der Elternzeit ist und schön entspannt sprechen kann. Ich hoffe, ich motiviere den einen oder anderen, der jetzt gerade das Gefühl hat, er darf nicht, weil dann die Karriere wendet ist. Einfach mal zu sagen, okay, dann bewirbe ich mich halt woanders. Ja? Also die anderen nehmen einen mit Kusshand und denen ist es dann wurscht, ob man gerade in Elternzeit war oder nicht, weil es sowieso ein Neustart ist. Also so what? Wenn es mir wichtig ist, da einen Schritt zu machen, wenn ich was drauf habe, dann schaffe ich das auch Elternzeit hin oder her.
Ja. Ja, ich glaube, dann mit der Erklärung finde ich sogar deinen Spruch von wegen, wenn es hier nicht weitergeht, dann woanders. Ziemlich cool, muss ich sagen. Der regt auf jeden Fall mögliche Verhaltensänderungen an. Ja, Marc, jetzt haben wir 2 tolle Phrasen verdroschen. Am Ende frage ich immer noch nach Tipps, nach Medien, Podcasts, was auch immer, was dich gerade inspiriert.
Puh, ich habe gar nicht die Zeit gerade, muss ich sagen. Also ich habe früher, klingt fürchterlich, ich habe früher viel mehr Podcasts gehört, Bücher gelesen, Bücher natürlich schon ab und an mal, aber wenn ich jetzt Freizeit habe, dann verbringe ich die mit meiner Tochter.
Das ist ja auch sehr inspirierend, sich bei Kindern was abgucken von der Art, wie die auf die Welt gucken.
Also das schaue ich mir natürlich an, sodass ich jetzt nicht den Top-Tipp habe. Außer ich war diese Woche dann mal wieder abends joggen und das war Wahnsinn dann, was dann in dieser halben Stunde, dreiviertel Stunde in meinem Kopf los war. Also wenn ich einen Tipp habe, dann auch wenn es gerade stressig ist und ihr viel um euch herum habt mit Familie und Co., nutzt nochmal so eine Auszeit mit etwas, was euch dazu verhelft, einfach nochmal in diesen Zustand reinzukommen, wo man mal die Gedanken fließen lassen kann und kreativ sein kann.
Ja, aber das kann ich so bestätigen. Ich habe es ein bisschen zu lange nicht gemacht, aber ich mache jetzt endlich wieder Sport. Wenigstens seit ein paar Monaten. Mhm. Das macht einen Riesenunterschied. Ja. Ja, Marc, dann kann ich jetzt nur sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es klasse, dass wir uns auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, gefetzt haben, aber dass wir so ein bisschen Kontrapositionen auch hatten, das macht das richtig spannend. Also dir vielen Dank dafür auch, dass du mir so den Blickwinkel von der anderen Seite geliefert hast. Denn darum geht's, in den Diskurs kommen und Lösungen finden und zwar gemeinsam. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Deswegen danke dafür, danke für deine Zeit und für die ganzen tollen Inspirationen.
Ja, danke dir, liebe Elisabeth, dass wir das auch geschafft haben, auf Augenhöhe darüber zu sprechen und es eben nicht in die Wolle zu kriegen, auch wenn die ein oder andere Einstellung dann doch unterschiedlich ist, weil ich glaube, genau das braucht es, dass man es schafft, drüber sprechen zu können zwischen Männern und Frauen oder zwischen Beziehungspartnern, wie auch immer das ausgestaltet ist. Und danke dir für die Einladung.
Und sehr gerne.
Bis dahin.
Ja. Und dann euch hören auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ihr wieder eine ganze Folge Work-Life Rebels gehört habt. Ihr tut mir einen Gefallen, wenn euch diese Folgen gefallen, wenn euch der Podcast gefällt, diese Woche noch einem Freund einen Podcast weiterleitet und vielleicht sagt, ach, das hat mir geholfen, hör doch mal rein. Das ist eine Riesenhilfe, um den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!